redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und D-Radio Wissen. Von D-Radio Wissen zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld, der Universalhistoriker.
Ja, hallo Matthias. Ich grüße euch. Ja, hallo.
Den Titel hast du jetzt weg, steht ja bei Vrindt in den Kommentaren. Heute geht's worum?
Kolonialismus im großen Stile sozusagen. Wir haben uns einen Anlass genommen. 1891 wurde Deutsch-Ostafrika zur Reichskolonie. Und das war natürlich, oder ist ein Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich Kolonialismus ist und wie er denn wohl entstanden ist und was er für Folgen bis zum heutigen Tage für den afrikanischen Kontinent hatte und hat. Und in meiner eigenen, natürlich auch subjektiven Definition ist Kolonialismus die höchste Form des Imperialismus, also du marschierst irgendwo ein,
ja,
beziehungsweise gehst in irgendein Land, ganz selbstverständlich, und sagst, das gehört jetzt mir. Da gibt es so ein paar Vorstufen noch, da kommen also so Gesandte und Gelehrte und reiche Menschen, die so kleine Landstriche kaufen und dann weitergeben an den Staat, und plups, ist es schon mal eine deutsche
Kaufen Kolonie. Und weitergeben an den Staat?
Ja, das war keine seltene Methode. Die wurden natürlich fürstlich entlohnt, das ist ja nicht die Frage. Aber jedenfalls, man hatte nichts dagegen sozusagen, und es war völlig normal, in Anführungsstrichen, dass Kolonialmächte eben sich dort niederließen, wo sie meinten, es sinnvoll für sie war, und da wurde auch nicht so wahnsinnig viel Rücksicht genommen auf die Menschen, die da gewohnt haben.
Warum haben die das mit sich machen lassen?
Ja, also das Problem ist natürlich, mit sich machen lassen haben sie es natürlich nicht freiwillig, sondern sie hatten gar keine Chance. Afrika war zu dem Zeitpunkt natürlich militärisch und von den Ressourcen her gegenüber Deutschland weit im Hintertreffen oder gegenüber Europa weit im Hintertreffen. Und deswegen hat es da zunächst mal jetzt keine größeren Möglichkeiten gegeben. Das war das Erste. Das Zweite ist, es wird sicherlich auch ein paar Afrikaner gegeben haben, die gesagt haben, ich kann jetzt von den europäischen Errungenschaften profitieren.
Ah, klar.
Wenn du heute durch Afrika guckst, da gibt es sehr viele Eisenbahnen. Das ist so ein Punkt, der wird auch immer genannt. Also die Verlegung von Eisenbahntrassen durch Afrika war eine Leistung oder eine Arbeit der Kolonialmächte. Und da möchte natürlich kein Mensch drauf verzichten, auch heute nicht. Und insofern ist das ein bisschen zwiespältig, sodass also am Anfang der Kolonialgeschichte einfach die Eroberer kamen, und wir haben alle die Geschichten von 1492, also die Eroberung Amerikas, vor Augen, die also relativ brutal war, ja, und wo natürlich die Einheimischen versucht haben, ihre Territorien zu verteidigen, was aber letzten Endes nicht gelungen ist. Und deswegen ist meine Definition, dass es einfach Überfälle waren und kriegerische Erpressungen stattgefunden haben, und unter anderem militärischer Gewalt wurden die Menschen vertrieben und damit Länder einfach in Besitz genommen.
Wenn du sagst, es sei deine Definition, gibt es noch eine andere? Weil deine klingt eigentlich am plausibelsten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, nee, das war ganz anders.
Nein, also man kann es ja auch anders sehen. Man kann einfach sagen, ja, da sind natürlich die Europäer reingekommen, aber sie haben das Land aufgebaut. Und damit sieht die Sache schon ganz anders aus. Aber sie haben es eben aufgebaut zu ihren eigenen Nutzen und nicht zum Nutzen der dort Lebenden. Das ist ja auch das Problem, das wir heute noch haben. Also wenn du heute nach Afrika guckst, es ist natürlich die Kolonialgeschichte schon lange vorbei, aber die Folgen siehst du immer noch. Und du siehst immer noch, ich sag mal, unorganisierte, despotische Verhältnisse, weil eben, als die Kolonialmächte dann gingen, die letzten in den 60er Jahren oder 70er sogar, einfach das Land verlassen haben. Und damit stand es dann da. Ja, und dann haben sich irgendwelche Diktatoren da eingenistet und haben ihre Länder zum zweiten Mal ausgeplündert. Und das Ergebnis ist eben eine flächendeckende, schlechte Struktur.
Du sagtest eben, Eroberung der USA oder Nordamerikas, 1400 Ebbes. Das war sehr früh. Warum sind wir Deutschen so spät gekommen eigentlich?
Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz langer Griff in die Mottenkiste der Geschichte. Also Deutschland gibt es ja in dem Sinne erst seit 1871. Da gab es das Deutsche Reich, gegründet von Bismarck und Wilhelm I. Davor gab es ganz viele Deutschländer, da gab es den Deutschen Bund, da gab es dann den Rheinbund von Napoleons Gnaden, und wenn du noch weiter zurückgibst, dann gab es zu Luthers Zeiten, also ungefähr zur Zeit der Eroberung Amerikas, 350 einzelne Territorien auf dem Land, das wir heute Deutschland nennen. Und diese unterschiedlichen Territorien hatten keine gemeinsame Außenpolitik und hatten natürlich auch keine gemeinsame Kolonialpolitik. So. Deshalb konnten die Deutschen zugucken, wie die Franzosen und die Holländer, die Portugiesen, die Spanier, die Engländer und so weiter sich also Kolonien unter den Nagel rissen.
Wenn du Kolonialpolitik, das heißt, das ist ja irgendwie ein geplant, also klar, muss man ja auch machen, wenn man da Truppen hinschickt, das ist so ein planvolles Handeln. Wie begründen die eigentlich, dass sie das dürfen?
Ja.
Das sind alles Untervölker, die können weg. Ist das im Grunde sowas?
Ne, die können nicht weg, sondern das waren Völker, denen man, wenn man das positiv sieht, die Fähigkeit exportiert, ihre Bodenschätze auszunutzen. Ja, Gold, Silber und so weiter und Edelsteine und Edelmetalle und später Öl. Also alles, was dazu gehört, was du im Boden finden kannst, wurde mit Hilfe der Europäer jetzt nach oben befördert und sollte eben entsprechend auch genutzt werden. Nur die Einheimischen haben davon nicht viel gehabt.
Trotzdem wurde dann vermutlich den einheimischen Bevölkerung, also in den Kolonial, also in wie heißen denn die Staaten, die kolonisieren, verdammt.
Die Kolonialmächte,
die werden dann nach innen behauptet haben, dass sie denen ja nur helfen, das Gold da rauszukriegen, oder wie?
Naja, also die.
Weil, ich kann mir nur, wenn wir jetzt, ich denke dann immer so aus der, natürlich völlig falsch ist das, so zu denken, aus der heutigen Perspektive. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, so, wir besetzen jetzt Namibia,
ja.
Was dann hier los wäre? Klar, 20% ja. Rechtsextremisten würden jubeln, aber der Rest würde halt sagen, habt ihr sie nur alle.
Ja, das ist so und deswegen machen wir das ja auch nicht. Also die Zeit ist wirklich vorbei. Aber damals, und das muss man, wenn du Geschichte betrachtest, musst du dich einfach verabschieden vom Laptop. Also das ist einfach Quatsch. Ja. Du musst gucken, wir reden jetzt mal, sagen wir einfach mal vom Jahr 1850. Da haben die Deutschen gerade ihre Revolution verloren und saßen da ziemlich demoralisiert rum und hatten wirklich alles andere im Kopf, als irgendwelche Kolonien in Afrika oder sonst irgendwo zu haben. Mhm. Wer hätte sie denn betreiben sollen? Die Baden-Württemberger oder die Rheinländer? Denn das waren sie.
Rheinischer Kolonialismus.
Ne? Sie waren in einem Bund zusammen. Also es hätte gar nicht gehen können. Aber es hätte 1871 gehen können. Da hat nämlich Bismarck dieses Deutsche Reich gegründet. Und Bismarck ist ein erklärter Gegner des Kolonialismus gewesen, jedenfalls zu Anfang, weil er gesagt hat, wir haben ein anderes Problem. Wir müssen nämlich den Europäern klar machen, dass jetzt in der Mitte des Kontinents ein neues großes Reich entsteht und damit auch eine weitere Großmacht die politische Bühne betritt, nämlich Deutschland, das Deutsche Reich. So, und ich habe die größte Angst davor, dass ich mit meinen europäischen Nachbarn in einen Krieg gerate und da unterliege und dieses Reich sofort wieder kaputt geht. Deswegen exportiere ich alle Probleme möglichst weit weg von Europa und versuche die Streitigkeiten, die die Franzosen mit den Spaniern und die Spanier mit den Engländern und die Deutschen mit den Franzosen und so weiter haben, irgendwo anders stattfinden zu lassen. Jedenfalls nicht in Europa. Und er hat den Spruch rausgegeben in Europa, wir sind saturiert. Das heißt, Deutschland ist in den Grenzen des Reiches von 1871 saturiert und bestellt keinerlei weiteren Ansprüche mehr. Auch nicht außerhalb. Das hat die ersten 10 Jahre gehalten. Und so mit Beginn der 80er, 82, 83 gibt es die ersten Äußerungen von Bismarck, dass er wohl doch sagt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, Kolonien zu haben, einfach um in diesem Wettbewerb mitmischen zu können. Du musst dir vorstellen, die größte Kolonialmacht war zu der Zeit England. Und was die alleine an Bodenschätzen in einer wirklich wunderbaren Verwertungskette zur Verfügung hatten, das war viel, viel mehr als alle anderen zusammen. Also die konnten erstens mal sagen, wo was aus der Erde geholt wird. Sie haben bestimmt, wer wann zu welchen Konditionen das tut. Sie haben es selber nach England gebracht, sie haben es selber veredelt und sie haben es selber verkauft. Das ist für den Kapitalisten dieser Welt ein Paradies.
Ja.
Ja, besser geht es nicht. So, und das hat dann irgendwann auch Bismarck gesehen und hat sich dann, ich sag mal, nicht mehr so ganz dagegen gesperrt, aber ist noch nicht aktiv geworden sozusagen. Und das änderte sich dann massiv mit seinem Amtsende. Das war mit Beginn der Amtszeit von Wilhelm II. Im berühmten Dreikaiserjahr 1888. 2 Jahre später wird Bismarck entlassen oder er bittet um seinen Rücktritt. Und danach kommen mehrere Reichskanzler, die für Wilhelm II. Arbeiten.
Und an deren Namen man sich heute kaum noch erinnert, denke ich gerade so.
Ja, der eine ist Leo von Caprivi, das war der erste Nachfolger von Bismarck. Und der Leo von Caprivi hat im Grunde genommen in zweifacher Hinsicht den Startschuss gegeben. Einmal hat er davon gesprochen, dass man jetzt das Ende des Phäaken-Daseins einleitet. Da kommt jetzt die Frage, auf was wohl die Phäaken waren.
Was waren denn wohl die Phäaken, Matthias?
Du, Holger, das kann ich dir sagen.
Erstaunlich.
Ja, das waren in der griechischen Mythologie, war das ein kleines Inselvolk. Und dieses kleine Inselvolk der Phäaken hat die Parole ausgegeben, dass sie nur ihre Insel haben wollen und keine weitere Insel. Ah. Also sie würden sich nicht expandieren, aber diese kleine Insel, die würden sie mit Hauen und Zähnen verteidigen.
Okay.
So, und die Phäaken sind also sozusagen der Sinnspruch gewesen für unseren Freund von Caprivi, den Deutschen klarzumachen, das müsse jetzt mal aufhören. Also wir sind nicht mehr genügsam nur mit unserem Deutschen Reich, sondern wir wollen eben auch in anderen Ländern vorhanden sein. Mhm. Und den berühmten Platz an der Sonne haben. Also dieser berühmte Platz an der Sonne ist ja das, was dann bis zum Ersten Weltkrieg durchzieht. Die Deutschen fühlten sich, warum auch immer, verraten und zu kurz gekommen und schlecht behandelt, weil sie eben viele, viele Jahrhunderte vorher in dieser misslichen Situation waren, im Gegensatz zu den anderen europäischen Staaten, nicht in einem eigenen Reich leben zu können. Es wollten auch nicht alle, das ist alles dann auch immer Mythos und Legende, aber das wurde jetzt alles herbeigezogen.
Warum hat das gerade in Deutschland so gut funktioniert? Ich meine, die Schweden oder so, die haben es doch auch geschafft, ohne halb Europa in Schutt und Asche zu legen und
Afrika. Du meinst die Reichsgründung oder eine Reichsgründung?
Nee, überhaupt diese komischen Expansionsbestrebungen, die das Deutsche Reich oder die Deutschen immer hatten. Woher kommt das?
Ja, weil es eine Konkurrenzsituation gewesen ist. Nationalstaaten sind Konkurrenz. Deswegen bin ich ein gewaltiger Befürworter einer Europäischen Union. Weil wenn wir hier wieder in Nationalstaaten machen, dann treten wir automatisch in Konkurrenz. Ja. Das ist immer Anlass, sich eben zu beneiden zum Beispiel und Gier zu entwickeln und Neid und Hass und so weiter. Mhm. Also für Deutschland, das ist aber jetzt wirklich nochmal ein anderes Seminar, ja, zu sagen, es ist eine geostrategische Lage in der Mitte des Kontinents, und da du in der Mitte bist, sind die anderen, die drumherum sind, immer interessiert, wie es in der Mitte aussieht, weil sie da durch müssen. Ja. Und insofern war die deutsche Reichsgründung über viele Jahrhunderte von den Nachbarn wirklich nicht gewollt. Und die Deutschen haben auch sich sehr gut eingerichtet in dem, was ihre Territorialstaaten waren. Da kommt unser deutscher Föderalismus her. Also man ist erst Rheinländer und dann vielleicht Deutscher.
Ja.
Oder erst Kölner und dann Deutscher. Und insofern haben wir da ganz gut mit gelebt, oder unsere Vorfahren. Und das wurde dann aber eben anders als um sie herum, ich sag mal Italien, Belgien, Holland, eigene Königreiche wurden und konstitutionelle Monarchien wurden, also Verfassungsstaaten wurden mit Rechten für die Einwohner und Pflichten der Könige. Und insofern war dann irgendwann sozusagen der Zahn der Zeit auch bei den Deutschen angekommen, dass das eben sein musste. Und die Konsequenz sozusagen ein großer, mächtiger Staat in der Mitte Europas zu sein, hat dann irgendwann unter Wilhelm II. Eben auch dazu geführt, dass man sich jetzt extremst um Kolonien bemüht hat. Und die Deutschen sind eben deshalb erst so spät dazugekommen, weil sie vorher tatsächlich nicht dazu in der Lage gewesen wären. Und wir haben das jetzt zum Anlass genommen, um einfach mal zu gucken, was an diesen deutschen Kolonien dran war und was da eigentlich genau passiert ist und warum sie das alles gemacht haben. Und dazu haben wir unter anderem den Professor Eckert aus Berlin zum Gespräch gebeten.
Es gab natürlich schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts, teilweise auch früher, Reisende, die über die Länder berichtet haben, die zum Teil zumindest in ihren Berichten auch suggeriert haben, was dort zu holen wäre, also eventuell, ne, was für Rohstoffe. Natürlich gab es schon, bevor viele Territorien in Besitz genommen wollten, Rohstoffe, auf die Europäer scharf waren, zum Beispiel Kautschuk, also etwas, was man dann für die gerade beginnende Industrialisierung in Europa sehr stark brauchte. Also es wurden natürlich ganz schnell irgendwelche Grenzen gezogen und Fähnchen gehisst, bevor es ein anderer tut. Natürlich gab es die strategischen Überlegungen. Natürlich wollte man ein möglichst zusammenhängendes Kolonialreich schaffen. Man wollte natürlich auch Zugang zur Küste haben, was den Handel sehr erleichtern würde, etc. Aber darüber hinaus war vieles im Wagen.
Ja, ich will nochmal einen Punkt aufgreifen, den er da gerade gesagt hat. Es wurden Grenzen gezogen, und wenn du heute auf die Karte guckst, da haben wir ja schon öfters drüber geredet, es gibt halt gerade Grenzen in Afrika, und diese geraden Grenzen sind nicht irgendwelchen Ethnien oder Sprachen, Kulturen oder Religionen folgend, sondern eben am Reißbrett entstanden, weil sich die Kolonialmächte so oder so geeinigt haben.
Ein zusammenhängendes Kolonialreich, ist uns das gelungen? Ich weiß es gar nicht.
Nein. Also zusammenhängende Kolonialmächte wollten Frankreich und England vor allem haben. Also einmal von oben nach unten, einmal von rechts nach links. Die Franzosen wollten im Grunde genommen einmal quer durch diesen Kontinent durchgehen, und die Briten oben von Kairo bis nach Kapstadt, also so eine Längsachse haben. Mhm. Um einfach Transportwege zu haben und ein zusammenhängendes Gebiet zu haben, wo sie selbst regierten, was sie schützte vor Überfällen und vor anderen politischen Misslichkeiten.
Haben die Franzosen dann in Afrika mit den Briten zusammengearbeitet oder haben die sich da auch bekämpft?
Also die haben sich auch bekämpft. Okay. Da gibt es die berühmte Fashoda-Krise 1908, die dann fast zu einem Krieg in Afrika geführt hätte. Es wurde aber vorher noch abgebogen. Aber natürlich waren die in Konkurrenz, die Kolonialmächte, ist doch klar.
Also, ja, aber hätte ja sein können, dass sie dann zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, so, jetzt hat jeder genug Bodenschätze, jetzt hat jeder seins.
Nee, das gibt's nicht. Also okay. Genug gibt's nicht, sondern es geht nur einfach pragmatisch und dann sagen die, das macht keinen Sinn, jetzt in Afrika einen Krieg zu führen um irgend so ein Pisselskaff. Also das tun wir nicht. Und deswegen haben sie sich dann geeinigt. Aber für die Deutschen war das eben zwar möglicherweise Ziel, aber es wurde nicht erreicht. Was sie erreicht haben, ist jetzt mal abgesehen von so kleineren Dingen irgendwo im Pazifik, die hier jetzt keine Rolle spielen.
West-Samoa.
Genau, West-Samoa. Sehr schön. Die Deutschen haben in Afrika zwei Zipfel sozusagen gehabt. Das eine war Deutsch-Südwest-Afrika und das andere war Deutsch-Ost-Afrika. Und in beiden haben sie also eine Kolonialherrschaft aufgezogen, die genauso brutal war wie woanders auch. Es gab in beiden Reichen oder in beiden Kolonialreichen Aufstände. Und der Schlimmste, der ist ja jetzt auch wieder sehr oft diskutiert worden im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages, war der Kampf gegen die Herero. Mhm. Der wurde 1904 mit einer so außergewöhnlichen Brutalität geführt, dass einem das wirklich auch das Blut erfrieren lässt. 90.000 Herero sind am Schluss des Tages tot. Und ich spreche da von dem ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, viele andere auch. Selbst wenn der Begriff Völkermord erst 1948 in die Gesetzestexte eingeflossen ist. Also dieser Aufstand hat stattgefunden und etwa zeitgleich in Deutsch-Ostafrika der Mati-Mati-Aufstand, der sich daran eben entzündete, dass flächendeckende Ländereien weggenommen wurden, um irgendwelche Eisenbahntrassen zum Beispiel zu bauen und damit den Einwohnern die Lebensgrundlage weggenommen wurde. Und das wiederum bedeutete dann Aufstand und das wurde jedes Mal mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Und es gab regelrechte Expeditionskorps, die dann losgeschickt wurden, um eben Aufstände in den Kolonien niederzuschlagen. Das heißt, du siehst, auch dort wurde der Aufwand, den man betreiben musste, um Kolonien zu haben, relativ schnell, relativ groß. Und insofern war der Spaß an diesen Kolonien, jedenfalls so im Nachhinein betrachtet, relativ begrenzt.
Fürs Deutsche Reich, für die Franzosen, die Briten, war das doch,
ja, hat sich je doch mehr,
gelohnt hinten
raus. Naja, es hat sich auch für die Deutschen natürlich gelohnt hinten raus. Aber man musste schon auch sehr viel Aufwand betreiben. Also Man konnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, das machen wir mal eben so. Das ging so nicht. Man musste tatsächlich auch die Einwohner dazu kriegen, Steuern zu bezahlen. Und man musste die Finanzierung dieser Kolonien irgendwie bewerkstelligen, weil aus dem Etat des Deutschen Reiches heraus ging das so einfach nicht. Und wenn du jetzt Leuten, die bis dahin friedlich in ihrem Land gelebt haben, kommst und sagst, du musst übrigens jetzt Steuern bezahlen, dann
In der Mine arbeiten.
Und in der Mine für wenig Geld arbeiten, dann weißt du, wie die Reaktion sein wird. Und insofern war klar, dass das Eintreiben von Steuern natürlich immer weitere Aufstände nach sich ziehen werden und Gegenwehr stattfinden würden. Und das hat es in anderen Kolonien natürlich auch gegeben. Also die Kolonialgeschichte in Afrika ist auch immer eine Geschichte von Mord und Totschlag und von Gewalt und Unterdrückung und eben auch Ausplünderung.
Was hat das Deutsche Reich gehabt von den Kolonien? Also was haben wir da rausgezogen? Am Sklavenhandel? Haben wir uns am Sklavenhandel beteiligt?
Nein, aber der wurde sogar extra verboten. Also das muss man mal auch in diesem Zusammenhang fairerweise
dazu erstaunlich, ne, wenn man bedenkt, was wir danach angerichtet haben, so 100 Jahre später.
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da auf Heller und Pfennig irgendwelche Gelder dabei rausgeflossen sind. Das wird schon so sein. Auf der anderen Seite...
50 Jahre später, Entschuldigung, ich wollte nicht, 1991 wäre ein bisschen...
Ja, das stimmt. Habe ich jetzt auch überhört. Natürlich haben die daraus was gezogen, aber es ist eher so ein Prestige gewesen, auch dass eben Deutschland auch eine Kolonialmacht war und entsprechend auch, ich sag mal, weltweit möglichst jedenfalls umspannend deutsche Handelsschiffe mit deutscher Kohle betanken wollte. Das ist auch so ein Slogan gewesen, um sich einfach unabhängig zu machen von innenpolitischen Situationen an irgendwelchen Häfenstädten. Wollte man eben möglichst viele Ecken haben, wo man tatsächlich als deutsches Schiff beruhigt ankern konnte, um eben Proviant aufzunehmen oder auch Kohle vor allem aufzunehmen. Und deswegen war man zum Beispiel auch in China, in der berühmten Bucht von Kiaochu. Deswegen war man auch in China unterwegs, in der Bucht von Kiaochu. Das ist ungefähr 500 Kilometer südlich von Peking, um eben dort einen Hafen zu besitzen, in dem man auf jeden Fall als deutscher Kapitän immer auf Kohlenachschub hoffen konnte.
Eine Freundin von mir ist in Windhoek geboren. Das ist Deutsch-Südwest gewesen, heute Namibia. Wie heißen unsere Kolonien heute?
Also unsere Kolonien. Ja,
Deutsch. Weiß schon, verstehst schon.
Ja, ich verstehe schon. Deutsch-Ostafrika, das war ja ehemals unsere Kolonie, so muss man es richtig sagen, bis 1918. Das umfasst die heutigen Länder Tansania, Burundi und Ruanda und einen ganz kleinen Teil von Mosambik. Mhm. Also das war eine Fläche von fast 1 Million Quadratkilometer und das ist ungefähr doppelt so viel gewesen wie das damalige Deutsche Reich und das war schon sehr groß. Krass. Also wir reden da über eine große Fläche mit etwa 8 Millionen Einwohnern und das ist dann vergleichsweise da ist natürlich relativ wenig.
Aber doch eigentlich auch, wenn man das so, würde ich jetzt mal denken, militärstrategisch angeht, nicht zu erobern.
Nein, das war ja auf weiten Teil gar nicht bewohnt. Also wir müssen uns das wirklich, wir sind ja wirklich im Jahr 1890, sagen wir mal, von mir aus auch 1900, da war das alles noch ein bisschen anders da und da waren noch wirklich weite Teile eben nicht bewohnt. Insofern musste man das auch gar nicht.
1891 sind wir Kolonialmacht geworden. Du sagtest gerade 1918 oder wann sind wir da wieder raus?
Ja, als Folge des Versailler Vertrages, da wurde festgelegt, dass also Deutschland seine Kolonien abgeben muss und damit waren wir sie wieder los. Aber da darf ich jetzt im Nachhinein eine kleine Klammerbemerkung machen und sagen, Gott sei Dank, weil wir haben jetzt keine Kolonien mehr, für die wir verantwortlich sind. Ich meine, abgesehen moralisch und abgesehen davon, dass wir dort vieles hinterlassen haben, was vielleicht nicht so toll ist. Aber Frankreich zum Beispiel oder Spanien haben ganz andere Probleme mit den ehemaligen Kolonien, die sie noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Mhm. Und insofern sind sie heute in Mali zum Beispiel, die Franzosen, viel stärker engagiert als andere, weil eben das eine ehemalige französische Republik ist, Kolonie ist und sie dort erst sehr viel später rausgegangen sind als wir aus den deutschen Kolonien.
Aber das hat Mali jetzt auch nicht unbedingt mehr gebracht, als es Ruanda gebracht hat, dass wir weitaus früher da raus sind, oder?
Nee, aber das hat Frankreich mehr gekostet, weil sie immer noch dabei sind.
Jetzt erzähle ich meine Geschichte von West-Samoa.
Ja.
Ich lernte vor vielen Jahren mal eine Kanadierin kennen, so eine Weltreisende, die mir dann erzählte, ach, du bist Deutscher, ich komme gerade aus West-Samoa. In West-Samoa waren die Deutschen nur so kurz Kolonialmacht, dass sie nur so wenig Schaden anrichten konnten, dass die heute noch glauben, dass das Deutsche Reich das Beste ist, was ihnen passieren konnte. Das ist doch schön, oder? Die sagte, wann immer man da als Deutscher aufschlägt, wird man empfangen wie der Messias. Ja. Naja, nicht ganz so, aber ja, das finde ich irgendwie ganz nett, so als amüsanten Nachhall dieser Geschichte.
Sie dürfte relativ alleine stehen mit dieser Meinung, weil die Einwohner der anderen Kolonien vermutlich eher das Gegenteil sagen und natürlich immer noch die positiven Folgen heute sehen, nämlich die Eisenbahnen und die Infrastruktur, die sie gebaut bekommen haben von den Kolonialmächten. Aber was eben wirklich problematisch ist, der Reichtum Europas steht auf den Schultern Afrikas. Ja. Und deswegen, wir können nicht einfach so die Augen zumachen und sagen, das ist uns alles scheißegal. Das ist uns nämlich nicht scheißegal, weil wir tatsächlich eine der Ursachen dafür sind. Ich will das jetzt nicht alles auf den Kolonialismus schieben, selbstverständlich nicht. Es gibt auch wirklich viele Fehlentwicklung in Afrika in den letzten Jahren, für die Europäer nichts können, das ist richtig. Und es gibt auch richtig den Punkt, dass jetzt mittlerweile die Kolonialgeschichte 40, 50 Jahre tatsächlich vorbei ist. Aber es gibt eben auch immer noch die Frage, wir haben, damit meine ich jetzt nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen Europäer, wir haben dieses Land verlassen und wir haben diese Kolonien verlassen und sie so gelassen, wie sie waren. Wir haben kein Know-how weitergegeben, wir haben nicht dafür gesorgt, dass die selber dann ihre Infrastruktur aufrechterhalten können, sondern wir sind eben einfach weggegangen. Und das ist auf die Dauer gesehen natürlich eine Katastrophe gewesen, zumal, was dann sehr oft passiert ist, die Nachfolge Könige oder Regierungen alles andere als gut für dieses Land waren und entsprechend eben Ausbeutung betrieben haben, beziehungsweise das einfach auch nicht hingekriegt haben, diese Länder dann vernünftig zu führen.
Stimmt, das ist ja auch noch das Problem. Also dadurch, dass du kein Know-how dagelassen hast, verkümmert dann auch die Infrastruktur und irgendwann funktioniert der Aquädukt halt nicht mehr. Ne?
So ist es.
Jetzt machen wir Entwicklungshilfe, die im Grunde auch nichts anderes ist, als das einzudämmen, was wir angerichtet haben. Eigentlich müssten wir da Know-how hinbringen und beim Nation Building helfen.
Na, beim Nation Building nicht, aber wir müssen natürlich aufhören, tröpfchenweise da irgendwelche Gelder zu verteilen. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Also wir müssen tatsächlich mal überlegen, ob es nicht viel besser wäre, anstatt lauter kleine Tröpfchen zu verteilen durch Entwicklungshilfe oder durch Projekte, die wir da machen, mit sehr viel Engagement und mit vielen ehrenamtlichen Helfern, ob wir nicht wirklich mal so etwas angehen wie einen Marshallplan für Afrika und dann auch gleich noch für den Mittleren und Nahen Osten dazu, um einfach diese Länder in die Lage zu versetzen, mit vernünftigen Produkten auf dem Weltmarkt aufzuschlagen und vernünftig zu handeln und zu produzieren und einfach eine Infrastruktur zu bauen, die ihnen in dieser Gegend der Welt ein Überleben ermöglicht, wobei ja durch den Klimawandel und durch das durch fortschreitende Wetterphänomene tatsächlich mittlerweile weite Teile Afrikas nicht mehr bewohnbar sind und einfach für Menschen eben nicht mehr funktionieren. Also wir müssen da wirklich, wenn wir versuchen wollen, das irgendwie wieder in, ich sag mal, in einigermaßen ruhige Bahnen zu kriegen, glaube ich jedenfalls, müssen wir solche etwas größeren Maßnahmen angehen, als immer nur diese Kleinkram zu machen.
Stattdessen machen wir im Prinzip ja weiter mit dem Kolonialismus, nur halt auf eine andere Art, auf eine kapitalistische Art oder auf eine Wirtschaftsart. Ich meine, wenn man sich so anguckt, was zum Beispiel diese eine Ölfirma im Niger-Delta anrichtet und da im Grunde ja auch nur Bodenschätze und Geld rauszieht, ohne letztendlich was dazulassen, was dieses Land oder diese Region wirklich weiterbringt, ist diese Investition, die wir in Afrika tätigen oder die andere Länder, auch die Chinesen zum Beispiel auch in Afrika tätigen, ist das nicht auch nichts anderes als ein neuartiger Kolonialismus?
Ja, das ist ein neuartiger Kolonialismus und deswegen habe ich zum Beispiel persönlich auch sehr viel Sympathien, wenn Staaten sagen, die Ölquellen gehören uns. Ja. Und wir schmeißen jetzt mal die amerikanischen Multis hier raus und sagen, dass wir verkaufen das jetzt mal. Das wäre an sich ja die richtige Strategie auch für kleinere Staaten, die nicht so viel Öl haben oder andere Bodenschätze haben. Aber das ist eben genau der Punkt. Wir gehen da mit Firmen hin, wir lassen das privatwirtschaftlich rollen und wenn du das privatwirtschaftlich kapitalistisch rollen lässt, dann werden Firmen nur dann investieren, wenn sie ihr Geld zurückbekommen. Und das bedeutet, das Geld bleibt eben nicht vor Ort. Und Das ist der Punkt.
Ich überlege gerade, ob wir eine Chance haben, das jemals auf die Reihe zu kriegen. Und ich zweifle sehr daran.
Ich sagte ja, meine Skepsis ist groß. Das gilt auch für diesen Punkt.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Die passende Sendung zum Deutsch-Ostafrika-Kolonialismus gibt es auf D-Radio Wissen am 26. Juni 2016 um 19 Uhr.
Ist nicht tot.